Vielen Dank, Thomas, und ich bin gerne wieder bei euch hier in Bad Säckingen. Ja, wir leben ja in spannenden Zeiten und hat man gedacht, das eine lässt man hinter uns, kommt das nächste. Und da sind wir doch immer wieder herausgefordert. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen und ihr seht hier die Folie, behüte dein Herz. Aber vielleicht ganz kurz noch, die, wo mich nicht kennen, mein Name ist Marc Brenner, bin 48 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder, dadurch bin ich auch ziemlich geerdet, die sind nämlich 20, 18 und 15 Jahre. Und genau, von dem her bin ich sozusagen mittendrin, die sind alle gerade in ihrem Abschlussjahr, der Große, der macht schon Abschluss des Studiums. Die Tochter macht Abi und unser Jüngster macht Realschulabschluss. So sieht es gerade bei uns aus. Aber die machen das alles selbstständig, da habe ich nicht viel damit zu tun und dafür bin ich dankbar. Genau, behüte dein Herz. Das ist heute Morgen das Thema und ich kann euch schon sagen, ich werde heute nicht über Herzschwäche sprechen, nicht über Wiederbelebungsmaßnahmen, weil da werdet euer Pastor sicherlich der Kompetentere, sondern es geht um unser inneres Herz. Und ich bin auf einen Artikel gestoßen mit der Überschrift Neues Gerät kann den Tod vorhersagen. Wow. Also das fand ich auf jeden Fall gleich mal eine spannende Überschrift und einen spannenden Artikel. Den habe ich natürlich, und da war so ein Video dabei, habe ich mir natürlich gleich mal angeschaut. Und da ging es darum, dass quasi Wissenschaftler von der Technischen Universität in Hamburg ein neues Gerät entwickelt haben, ein Radar, das das Herz so genau erfassen kann, dass quasi kleinste Veränderungen aufgezeichnet und wahrgenommen werden. Und es ist jetzt nicht so, dass der Patient da total verkabelt ist, sondern es ist einfach ein kleines Gerät, ganz unscheinbar, unten am Bett angedockt, funktioniert mit Radar und kleinste Veränderungen im Herzen werden registriert. Und das ist vor allem gedacht in der Palliativmedizin, wenn Leute vielleicht schon monatelang dort auf der Station liegen, man weiß nicht so, wann geht es zu Ende. Und da haben die jetzt eben festgestellt, man kann es eben feststellen, bis zu 4 Tage im Voraus, wenn das Herz beginnt abzubauen und dann aufhört, irgendwann zu schlagen. Und Sie können dann die Verwandten noch anrufen, informieren. Sie können kommen, sich zu verabschieden. Und dann war interessant, dass Sie dann eben in diesem Artikel auch geschrieben haben, dass Sie das Gerät natürlich irgendwie weiterentwickeln wollen und so in Richtung, da hängt dann irgendwo ein Alarmmelder dann an der Decke oder so ein Rauchmelder. Und wenn nur ein Problem auftaucht, kommt eine Nachricht aufs Handy und du weißt, da stimmt was mit meinem Herz nicht und ich sollte unbedingt mal beim Arzt vorbeischauen. Ich habe gedacht, manchmal wäre es gut, wenn wir in der Gemeinde auch so einen kleinen Radar hätten. Wenn da irgendwas geistlich nicht stimmt, dass wir da eine Signalanzeige bekommen. Denn es geht natürlich um das geistliche Leben heute. Und ihr findet es eingeblendet, den Vers, der die Grundlage für die Predigt ist, befindet sich in Sprüche 4, Vers 23. Und da heißt es, vor allem aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Oder ganz unten findet ihr die gute Nachricht-Übersetzung. Da heißt es, mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Im Hebräischen Denken und Verstehen ist das Herz deutlich mehr, als wir unter Herz verstehen. Wir verbinden mit Herz mehr so die Beziehung, die Liebe, die Gefühle, die Emotionen. Aber im hebräischen Denken ist das Herz sozusagen das ganze Sein. Du denkst in deinem Herzen. Du fühlst Deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Perspektive, all das steckt denn eigentlich in deinem Herz. Die Mitte deines Lebens. Und auch Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Also das Herz als Kern der Persönlichkeit. Das Innerste, die Mitte. Man könnte eigentlich sagen, wenn wir jetzt in unserem westlichen Denken unser Gehirn mit dem Herz kombinieren, dann haben wir eigentlich das hebräische Verständnis von Herz. Wegen dem übersetzt die gute Nachricht, achte auf deine Gedanken. Das ist auch das, was eben im Herz vor sich geht. Auffallend ist auch noch diese hohe Priorisierung. Vor allem mehr als auf alles andere. Also das heißt, macht irgendwo klar, hier geht es jetzt nicht nur um einen Weisheitsspruch. Wir finden ihn ja in einem Buch der Sprüche, wo man sagt, Mensch, ist ein guter Tipp für den Alltag, kannst mal probieren, ich habe da ein paar Putztipps und so weiter, vielleicht kommst du gut klar. Nee, mehr als auf alles andere. Hey, achte da mal ganz besonders drauf, denn wenn du das vernachlässigst, kannst du in deinem Leben gewaltig scheitern. Ich möchte euch mit euch heute den König Salomo anschauen. Und König Salomo, ich denke, viele kennen ihn, er war ein bekannter König in der Bibel und er regierte 40 Jahre lang über das Vereinigte Königreich. Also das heißt, er hatte eine lange Regierungsperiode, es war eine erfolgreiche Periode und das Reich hat sich ausgedehnt und es wird berichtet in der Bibel, wenn man die Geschichte liest, dass Salomo wirklich Gott von ganzem Herzen lieb hatte. Und es wird berichtet, dass eines Tages Gott ihm sogar in einem Traum erschien. Und Gott sagte zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Bitte, was ich dir geben soll. Ich sag's mal in meinen eigenen Worten, hey Salomo, du hast einen Wunsch frei. Und wow, klingt doch mal ganz nett. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn Gott heute Nacht dir erscheinen würde. Vielleicht kannst du nachher noch dafür beten. Sagt, hey Silas oder Wilfried oder wie ihr alle heißt, hey, du hast einen Wunsch frei. Was wünscht man sich da auf die Schnelle, wenn Gott einen überrascht? Meistens ist ja oft dann das Naheliegende, wo man sagt, Mensch, ich habe da irgendwie eine Not. Ich habe da, was weiß ich, meine Karre, die funktioniert gerade nicht mehr so richtig. Und Gott, wenn du schon dabei bist, so ein richtig schicker Neuwagen, du weißt doch gerade schon, das Problem mit den Chips, die gibt es gar nicht. Das wäre doch toll. Oder du bekommst vielleicht als Familie Zuwachs und sagst, Mensch, eigentlich wird das alles zu klein in der Wohnung und hey, so ein schönes Haus mit Garten, das wäre doch toll. Gott, ich wünsche mir ein schönes Haus. Interessant ist, was Salomo sich wünscht. Und ich denke, viele von euch wissen es, es wird berichtet, dass Salomo Gott um Weisheit bat, dass er das Volk weise richten kann. Oder um ein verständiges Herz. Und Gott war eigentlich fast selber überrascht. Wir können die Geschichte nachlesen in der Bibel. Und Gott hat gesagt, hey Salomo, weil du so einen enormen Wunsch hast, du wünschst dir ein verständiges Herz, du wünschst dir Weisheit von mir. Damit hätte ich jetzt vielleicht gar nicht gerechnet. Ich habe da jetzt eher gedacht, da gibt es eine neue Kutsche oder ein neues Haus oder was weiß ich, ein neues Schloss. Darum will ich dir alles andere obendrauf geben. Und so kam es. Er kommt zu Reichtum, er kommt zu Ehre. Auch das, was er sich gewünscht hat, Seine Weisheit, die hat sich eigentlich ganz über, ist bekannt geworden. Andere Könige, andere Herrscher sind zu ihm gekommen, um seiner Weisheit, die er von Gott weitergegeben hat, zu lauschen. Auch die Königin von Sheba kam zu ihm. Dann wurde König Salomo dafür bekannt, dass er 7 Jahre lang den Tempel baute. David, sein Papa, der hatte alle Vorbereitungen getroffen. Es wurde ihm aber von Gott verwehrt, selber den Tempel zu bauen. Und Salomo war es, der den Tempel, ich sage jetzt mal, den Tempelbau durchführte. Und in 2. Chronik, Vers 7, wird berichtet, als der Tempel eingeweiht wurde, dass so eine Präsenz und so eine Gegenwart Gottes da war, dass sich der ganze Raum mit Rauch erfüllte. Es konnte keiner mehr rein oder rausgehen. Und Gott war wirklich greifbar. Die Reichtümer Salomos, die vermehrten sich in dieser Zeit, dass Silber nur noch einen sehr niedrigen Wert hatte. Man würde heute sagen, der Aktienkurs rauschte in den Keller. Silber war sozusagen nichts mehr Besonderes, es war völlig gewöhnlich. Dann ist Salomo dafür bekannt für über 1000 Lieder, die er komponiert und gedichtet hat, und über 3000 Sprüche. Also wenn man so die Biografie hört und liest in der Bibel, sagt man, wow, da war jemand wirklich am Herzen Gottes, oder? Da hatte jemand Gott lieb, da baute er in dem Tempel, er erlebte Gottes Gegenwart, da war Präsenz da, das Reich wurde ausgebaut, es war eine Zeit des Friedens, es war eine Zeit, wo Reichtum sich vermehrt hat, wo es dem Volk gut ging. Und dann, wenn wir die Bibel lesen, stoßen wir allerdings auf das Kapitel in 1. Könige 11. Und das wird in meiner Bibel überschrieben mit der Überschrift Das Ende von Salomo. Und dieses Kapitel wollen wir uns heute anschauen, weil es ist, wenn wir so jetzt die Geschichte mal gehört haben, dann ein Schock, was wir da lesen, was da passiert ist. Und ich blende es hier entsprechend ein und ihr könnt direkt auch mitlesen. Da berichtet die Bibel, König Salomo hatte außer der ägyptischen Königstochter noch viele andere ausländische Frauen aus den Völkern der Moabiter, Ammoniter, Edomiter, Phönizier und Hethiter. Zwar hatte der Herr den Israeliten verboten, Angehörige dieser Völker zu heiraten. Ihr sollt nichts mit ihnen zu tun haben, hatte er gesagt, sonst
irgendwas verschoben, so wie sie sind.
Wie auch immer. Aber Salomo liebte diese Ausländerinnen. Insgesamt hatte Salomo 700 Ehefrauen und 300 Nebenfrauen. Sie hatten großen Einfluss auf ihn. Als er älter wurde, brachten sie ihn dazu, andere Götter zu verehren. Er hielt nicht mehr mit ungeteiltem Herzen zum Herrn, seinem Gott, wie es sein Da hat es irgendwie die Folie verschoben, warum auch immer. Wie bitte? Okay, wir können ja die Verse angucken. Genau, wir kriegen es hin. Alles gut. Er hielt nicht mehr mit ungeteiltem Herzen zum Herrn, seinem Gott, wie es sein. Genau, er verehrte. Ach, jetzt, ich habe hinten gelesen. Und da wird es abgeschnitten. Alles klar. Dann lesen wir hier im Original. Danke, Silas. Das war auf jeden Fall hilfreich. Genau, die Göttin der Phönizier und Milkom, den Götzen der Ammoniter, so tat er, was dem Herrn missfällt und hielt nicht, sich nicht mehr ausschließlich an den Herrn wie sein Vater David. Damals baute Salomo auf dem Berg östlich von Jerusalem eine Opferstätte für Chemosh, den Götzen der Moabiter, und für Milkom, den Götzen der Ammoniter. Alle seine ausländischen Frauen bekamen Opferstätten, an denen sie ihren Göttern Räucheropfer darbringen und Opfermäler abhalten konnten. Obwohl der Herr ihm zweimal erschienen war und ihm verboten hatte, fremde Götter zu verehren, hatte Salomo nicht darauf gehört und hatte sich vom Herrn abgewandt. Deshalb wurde der Herr zornig auf Salomo und sagte zu ihm: Du hast meinen Bund gebrochen und meine Weisungen nicht befolgt. Darum werde ich dir das Königtum wegnehmen und es einem deiner Leute geben. Aber deinem Vater David zuliebe will ich das nicht schon zu deinen Lebzeiten tun, sondern erst, wenn dein Sohn die Regierung übernimmt. Und auch ihm werde ich die Herrschaft nicht ganz wegnehmen. Einen einzigen von den 12 Stämmen will ich ihm lassen, meinem Diener David zuliebe und weil ich Jerusalem erwählt habe. Wenn wir diesen Text lesen, sind wir fast erstmal geschockt, oder? Da sagen wir: Mensch, was ist da passiert? Da war ein König, der war nah am Herzen Gottes, der baute den Tempel, über 1000 Lieder hat er komponiert, alle zur Ehre Gottes. Und nun lesen wir hier von einem gravierenden Abfall. Und man stellt sich natürlich die Frage, was ist da passiert? Gab es da ein punktuelles Ereignis, wo Salomo dann einfach gesagt hat, zack, ich schmeiße meinen Glaube sozusagen hinter mich? Was war die Ursache? Und dieser Text gibt uns Einblick. Denn wir merken, und ich glaube, da seid ihr völlig einig mit mir, es war kein punktuelles Ereignis, sondern es war ein Prozess. Salomo, der selber das uns überliefert hat, behüte dein Herz, ist irgendwo selber, hat es verpasst, sein Herz zu behüten und hat einen Kompromiss in seinem Leben zugelassen. Und ich habe es hier in Rot markiert. Das, was seine zweite Leidenschaft war, waren die Frauen. Er liebte diese Ausländerinnen. Und, gut, auf die 700 Ehefrauen und 300 Nebenfrauen will ich jetzt gar nicht eingehen, aber es wird dann berichtet, wieder rot markiert, sie hatten großen Einfluss auf ihn. Und als er älter wurde. Es gab damals ein klares Gebot von Gottes Seite, dass es nicht erlaubt war, Frauen aus anderen Völkern zu heiraten. Und Salomo hat hier wohl schon einen gravierenden Kompromiss in seinem Leben gemacht. Er liebte diese Ausländerin. Und es ist so, eben wie oft der Feind auch in unserem Leben versucht, einen Fuß reinzukriegen. Irgendwas, wo wir vielleicht anfällig sind. Und da sind wir ja ganz unterschiedlich gelagert. Das kann im sexuellen Bereich sein, es kann mit Macht zu tun haben, es kann mit Finanzen zu tun haben, mit anderen Dingen. Da versucht Satan einen Fuß bei uns in die Türe hineinzubekommen. Und hier bei Salomo ganz offensichtlich, er liebte diese Ausländerin. Und man muss wissen, wenn man über diese Zeit nachdenkt, war es, ich sage jetzt mal, nicht ungewöhnlich, dass sich die Könige gegenseitig die Töchter und Söhne eben gaben und die sich entsprechend verheiratet haben. Und es war eigentlich auch ein bisschen ein System, wo man den Frieden fordern wollte. Denn wenn man miteinander verwandt ist, dann führt man nicht gegeneinander Krieg. Und so haben sich die Könige miteinander verheiratet. Und ich kann mir vorstellen, dass der Salomo das vielleicht sogar als eine Begründung genommen hat. Als er gesagt hat, hey, klar hat Gott gesagt, aber muss man das jetzt wirklich so eng sehen? Es ist doch ein Instrument des Friedens. Und wenn ich die Töchter von Ägypten heirate und die Töchter von Babylon, dann können wir doch Frieden halten mit diesen Völkern. Das ist doch was Gutes. Und so ist der Mensch. Das ist eigentlich immer das gleiche System, dass wir, wenn wir daneben liegen, dass wir dann versuchen, unsere Sünde zu rechtfertigen, dass wir erklären, warum wir vielleicht eine besondere Ausnahme sind und weil Gott das vielleicht bei uns nicht ganz so eng sieht. Aber wir sehen, das war der Beginn dieses Kompromisses. Seine Frauen haben ihn sozusagen eingeseift. Als er älter wurde, auch ein Signal, wo vielleicht die Kräfte nachgelassen haben, wo er gesagt hat, ach, ich habe doch jetzt alles schon erreicht, muss man so eng sehen. Und da hat er sozusagen nachgelassen. Dann ist das Interessante, dass sie ihn dazu brachten, andere Götter zu verehren. Er baute Salomo auf östlich erstmal eine Opferstätte für Chemosh und dann eine Opferstätte für Milkom. Also erst kann man quasi feststellen, er ist einfach erstmal mitgegangen, oder? Er ist einfach mal mitgegangen, er hat ja angebetet, aber dann ging es sozusagen immer einen Schritt weiter. Hier wird jetzt schon in diesem Vers von einer Opferstätte berichtet, die Salomo gebaut hat. Und dann Vers 8, das ist sozusagen der Hammer, alle seine ausländischen Frauen bekamen Opferstätten. Also es fing quasi klein an, erstmal die Ausländerin geheiratet, so nach dem Motto, Mensch, was ist da schon dabei? Dann ist er mitgegangen, irgendwie auch anzubeten. Dann hat er irgendwie begonnen, Opferstätten anzubauen. Und letztendlich mündet es darin, dass alle seine ausländischen Frauen Opferstätten bekommen haben. Und ich weiß nicht, wie viele von seinen Frauen ausländisch waren, aber wahrscheinlich zahlreich. Müssen wir uns vorstellen, Salomo hat nicht nur den Tempel Gottes gebaut, sondern vermutlich hunderte von Opferstätten. Und Gott ist ihm selber zweimal erschienen. Er hat ihm verboten, andere Götter zu verehren. Aber Salomo ist in seinem Herzen so hart geworden, dass er einfach in diesem Kompromiss weiterlebte. Wir sehen, es war ein schleichender Prozess, ein Kompromiss in seinem Leben hatte gravierende Auswirkungen. Und wenn Salomo oder die Bibel uns jetzt sagt, behüte dein Herz, ist für uns wichtig, dass wir wirklich auf Kurs bleiben. Es ist wichtig wirklich, dass wir sagen, Herr, behüte mein Herz, bewahre mich vor diesen, als der Teufel irgendwie einen Fuß reinkriegt. Und hilf mir zu erkennen, wenn da Dinge in meinem Leben sind, wo ich auf falschem Wege bin. Jesus sagt, dass letztendlich unser Handeln oder ja, das, was die Früchte sozusagen sind, von dem, was in unserem Herz ist. Und manchmal merken wir schon, wenn die Leute sich verhalten, dass wir sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, da passt irgendwas nicht. Das sieht man vielleicht noch gar nicht. Und wir wissen ja auch in der Gemeinde, wie man miteinander sprechen muss, damit da alles unauffällig ist und dass wir gut dastehen und dass keiner irgendwie was Böses denkt oder was Schlechtes denkt. Aber oftmals fängt es im Kleinen an. Und leider habe ich es immer wieder auch erlebt, dass Leute eben durch Kompromisse von der Gemeinde gegangen sind. Und ich habe mir immer wieder mal die Frage gestellt und habe gesagt, Mensch, was ist da passiert? Warum hat man das irgendwie nicht vermeiden können? Oder wenn man so miteinander spricht, sagt man manchmal auch so ein bisschen, hey, wo ist der falsch abgebogen, oder? Wo hat er irgendwie eine falsche Abzweigung genommen und hat die Gemeinde verlassen, lebt vielleicht in Drogen oder in Sünde? Und wir sagen, wie konnte das passieren? Der hat doch den Herrn Jesus so geliebt. Der war doch immer in der Jugend voll dabei. Und es gilt, darüber nachzudenken, unser Herz zu bewahren. Vor allem aber behüte dein Herz. Ich habe einige Tipps mitgebracht. Vielleicht hier nochmal eine Zusammenfassung. Salomo missachtete die Anweisungen Gottes. Er machte Kompromisse im privaten Bereich. Er wurde liberaler in seinen Ansichten und hielt sich nicht mehr ausschließlich an Gott. Und nun drei Tipps. Weil die Frage ist ja natürlich, okay, wie können wir dieses Wort behüte dein Herz wirklich auch praktisch anwenden? Und drei Tipps ist im Sinne, dass sein Wort unser Denken und Handeln nachhaltig prägt. Das ist Tipp 1. Wir sagen ja oft, Gottes Wort ist unsere Leitlinie. Gottes Wort ist unser Kompass. Und wenn sein Wort unser Denken und unser Handeln prägt, dann können wir Kurs halten. Wenn wir das Wort Gottes in Frage stellen oder sagen, muss man das so eng sehen und dann über jeden Vers dann nochmal drüber diskutieren, ja, vielleicht war das nur im Alten Testament so, wir leben heute in einer ganz anderen Welt, dann wird man schnell irgendwie vom Weg abkommen. Und ich vergleiche das Wort Gottes manchmal so wie ein Kompass. Und den Kompass, das wissen alle Ranger, den kann man verwenden, um ein Ziel klar zu machen. Und wenn du auf dieses Ziel zugehst und dich an den Kompass hältst, dann wirst du das Ziel auch erreichen. Aber schon ein Grad Abweichung reicht, um an einem anderen Ort herauszukommen. Und je länger der Weg, umso größer die Abweichung. Wenn ich hier jetzt einen Kompass nehme, um hier quasi zur Tür rauszukommen, gut, mit der Gradabweichung komme ich trotzdem noch raus. Kein Problem. Aber wenn ich jahrelang, tausende von Kilometern unterwegs bin, wird die Diskrepanz sozusagen immer größer. Darum ist es so wichtig, sich zu fokussieren. Und Jesus ist derjenige, der unser Zentrum ist, auf den wir uns ausrichten müssen. Und das immer wieder neu. Deshalb ist es auch gut, wenn wir als Gemeinde, und das macht ihr ja auch, Gebetszeiten haben oder eine Fastenwoche, wo wir wirklich auch uns persönlich, also nicht nur als Gemeinde, sondern auch persönlich neu ausrichten können auf Gott und was er in unser Leben hineinsprechen will. Dann gilt es, Tipp 2, demütig und korrekturbereit zu sein. Das ist eine Haltung, die ungemein wichtig ist, um das Ziel zu erreichen. Und ich glaube, wir alle wollen das Ziel erreichen. Und ich habe festgestellt, ich bin auch schon ein bisschen unterwegs, die Nachfolge mit Jesus ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und wenn es um den Marathon geht, gelten andere Bedingungen wie beim Sprint. Beim Sprint, da tue ich mal schön die Kräfte, zack, und nach 11 Sekunden oder was auch immer, je nachdem, wie du drauf bist. Meine Tochter hat mich gestern gefragt, diese Woche gefragt, Papa, warst du eigentlich auch ein guter Läufer oder nicht? Weil sie hat eine ganz schlechte Zeit gehabt und hat quasi 0 Punkte bekommen, obwohl sie eigentlich sehr sportlich sonst ist. Spielt Handball und beim DLRG, aber mit dem Sprint, das war einfach nicht ihr Ding. Und sie hat mich gefragt, Mensch, Papa, wie sah es bei dir aus? Warst du, wo du jung warst, ein guter Sprinter? Und ich hatte damals bei Jugend trainiert für Olympia mitgemacht und hatte da so eine 11er-Zeit oder so, 11,3. Das war damals in meiner Altersklasse schon ziemlich im vorderen Bereich. Konnte ich euch ganz stolz erzählen, du, dein Papa, der war richtig gut drauf. Aber die Nachfolge ist, von Jesus ist kein Sprint, sondern es geht um einen Marathon. Und in einem Marathon heißt es, und es ist wichtig, demütig und korrekturbereit zu sein. Wie gehört es zusammen? Ich versuche es euch kurz zu erklären. Wenn wir nicht demütig und korrekturbereit bleiben, wird unser Herz sozusagen hart. Jesus ist immer wieder in Diskussionen, Austausch mit den Pharisäern. Und die Pharisäer waren eigentlich die, wo wir heute sagen würden, wow, da schneiden wir uns eine Scheibe ab. Die waren 3-mal am Tag zum Tempel zum Beten. Die haben 2-mal in der Woche gefastet. Jeden Dienstag und jeden Freitag. Die waren ganz genau beim Zehnten geben. Rein äußerlich. Und die haben das Wort Gottes auswendig gekannt. Passagenweise. Man weiß von der Kirchengeschichte, dass manche Kirchenväter die ganze Bibel von vorne bis hinten auswendig konnten. Frei zitieren. Aber was Jesus reklamiert, ist eigentlich, dass ihr Herz hart geworden ist. Sie waren festgefahren. Und ich denke hier an die Situation, wo Jesus diese Geschichte erzählt, die 2 Personen im Tempel. Da ist vorne einer, der schlägt sich an die Brust. Und das ist der Zöllner und der sagt, Gott, ich weiß, ich habe gesündigt. Sei mir Sünder gnädig. Und dann geht der Spot rüber zum Pharisäer. Der spricht auch ein Gebet und sagt, oh Gott, danke, dass ich nicht so bin wie der da drüben. Er hat gedacht, er hat alles richtig gemacht. Er muss nicht mehr keine Korrektur mehr sein. Und das ist der größte Fehler, der uns passieren kann. Denn ein Schüler im Griechischen ist ein Mathetes, also ein Jünger meine ich, ein Jünger ist ein Mathetes und das ist genau genommen ein Schüler, eine Person, die die Schulbank drückt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir lernbereit sind und nicht denken, wir wissen es, wir haben es drauf, weil dann sind wir eigentlich schon auf dem absteigenden Ast. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, euer Herz ist hart geworden. Und deshalb kann da keine Frucht mehr wachsen. Mir ist lieber dieses Gebet dieses Zöllners, Herr, sei mir Sünder gnädig. Da kann ich noch was wirken. Da kann ich noch was erreichen. Demütig und korrekturbereit zu bleiben. Und es ist auch immer gut in ich sage mal, jemanden zu haben, der vielleicht einem eine Rückmeldung gibt. Es kann ein guter Freund sein, es kann der Ehepartner sein. Manchmal ist ja Kritik, tut weh, aber ich sage, Kritik ist kostenlose Beratung. Und es ist gut, wenn wir auch Rückmeldung bekommen. Und dann die Selbstreflexion. Und es geht auch so ein bisschen in die Richtung, und es gefällt mir sehr gut, es ist ein Gebet von König David. Und er sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Hier sehen wir auch diese Demut. Nicht, oh Gott, ich habe schon alles, was habe ich alles für dich erreicht und ich bin der große Macker, sondern überhaupt nicht. Erforsche Gott mein Herz. Erkenne, wie ich es meine. Und wenn ich selber überhaupt nicht check, wenn ich denke, ich mache alles richtig, aber Gott, das ist nicht das, was du dir vorstellst. Ich bin da nicht an deinem Herz. Dann lass es mich erkennen. Siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Mir gefällt es. Und ich denke, das ist auch eine Einstellung eines Jüngers. Und ich komme zurück zu unserem Eingangsvers, Sprüche 4, Vers 23. Vor allem aber, behüte dein Herz. Und mein Gebet ist für mich, aber auch für euch, Herr, hilf uns, unser Herz zu behüten. Und dass wir die richtige Ausrichtung haben, dass wir den richtigen Fokus haben, dass wir nicht nur gut sind, wie König Salomo am Beginn. Unser Ziel ist es nicht, primär einen guten Start zu haben, eine super Performance hinzulegen, sondern das Ziel zu erreichen, oder? Marathon. Es liegt noch eine Strecke vor uns. Und es gilt, fokussiert zu bleiben. Ausgerichtet auf Jesus. Ausgerichtet auf sein Wort. Dass wir uns nicht ablenken lassen. Dass es uns nicht geht. Und da ist sozusagen König Salomo uns heute Morgen eine Mahnung. Und ich sage, hey, wie konnte das passieren? Das ist fast wie ein Albtraum, oder? Da hat jemand so gut angefangen. Was ist da passiert? Aber wir wissen, wir stehen alle selber auch in der Gefahr. Darum mein Gebet, Herr, bewahre uns. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir ehrlich zu Gott sind, wenn wir in dieser Haltung, wie ich es gerade beschrieben habe, zu Gott kommen, dann werden wir auch das Ziel erreichen. Das ist für mich gar keine Frage. Weil da steht seine Verheißung. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Können wir dazu Amen sagen? Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht irgendwie aufs falsche Gleis kommen. Und da brauchen wir einfach die Reflexion Gottes in uns. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben uns gegenseitig, wo wir uns gegenseitig auch mal was sagen dürfen. Und ich denke, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, erreichen wir auch das Ziel. In diesem Sinne, Amen. Und ich lade euch ein zum Gebet. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Jesus, danke, dass du unser Herr und unser Erlöser bist und dass diese Zusage steht, dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Dafür danken wir dir und dafür vertrauen wir dir und wir wissen, Herr, du nimmst uns an die Hand. Und dennoch merken wir immer wieder auch in unserem Leben, dass es Dinge gibt, wo wir angefochten sind, wo wir herausgefordert sind, auch mit unserem Glauben. Oder wo wir sogar in Gefahr sind, irgendwie eine falsche Spur hineinzukommen. Und Herr, da bete ich für mich, da bete ich für jeden Einzelnen von hier, dass du unsere Herzen bewahrst. Und dass du uns hilfst, auf unser Herz, auf unsere Ausrichtung zu achten. Herr, dass unser Herz weich bleibt, dass dein Heiliger Geist an uns wirken kann. Herr, wir sind nicht perfekt und das erwartest du von uns auch nicht. Aber Herr, wir sollen verwandelt werden in dein Bild. Und das möchten wir zulassen. Das möchten wir tun, Herr. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du uns wirklich auch formst, dass wir ganz nah in deinem Herz sind, dass, wenn es auch Dinge in unserem Leben gibt, wo du sagst, ah, da passt noch nicht ganz, Herr, dass du uns verwandelst und dass wir es erkennen, dass wir wachsen dürfen, dass wir vorangehen dürfen. Und so segne in jedem Einzelnen und Herr, mach du uns stark, gib uns Freude, Herr, dir nachzufolgen und lass du uns einfach auch deine Nähe verspüren, nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch im Alltag, dass du bei uns bist und uns Zuspruch gibst, den wir immer wieder brauchen, gerade in diesen Zeiten. Danke, dass du ein Gott bist, der lebt und der bei uns ist. Dafür preise ich dich. Amen.